Herzlich willkommen bei Printen, Chai und Praxistipps. Mit Andische Ibrahim Nejat und Yvonne Kalthöfer. Ein Podcast der Initiative Love HR Hate Racism. Sie setzen sich für diskriminierungsfreie Personalarbeit ein. Mit oder auch ohne Gästin sprechen wir über alle Themen rund um Diversity, Equity, Inclusion und Belonging im Bereich HR. Immer mit hilfreichen Praxistipps. Dieser Podcast wird möglich gemacht und unterstützt von unserem Partner Instafo. Instafo ist eine Recruiting-Plattform speziell für den Tech-, Marketing- und Sales-Bereich. Also, kocht euch einen Chai, schnappt euch eine Printe und los geht's.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Chai, Printen und Praxistipps mit unserem heutigen Gast Erdal Ul Ahlatche. Erdal hat schon über 13 Jahre Erfahrung als Gründer. Eigentlich ist er gelernter Restaurantfachmann, Elektroinstallateur und hatte viele andere Jobs, bevor er Informatik studierte und seine Karriere vor 24 Jahren als Developer gestartet hat. In 2011 hat er Moving Image gegründet. Das ist ein Unternehmen, welches cloudbasierte Lösungen für das sichere Managen, Hosten und Streamen von Videos für Unternehmen anbietet. Seit 2020 ist Erdal Founder und CEO von AgileOS, eine Plattform für People and Culture Teams und hilft Unternehmen, eine skillbasierte Organisation zu entwickeln und zu visualisieren. Und genau darum wird es in unserer heutigen Folge gehen. Erdal erklärt uns nämlich, wieso wir auf Skills setzen müssen, wenn wir eine inklusive Unternehmenskultur fördern möchten. Erdal ist aber nicht nur Founder und CEO, sondern hostet seinen eigenen Podcast, und zwar Lost in Transformation, ein Podcast über, wie der Name schon sagt, Transformationsthemen und die Herausforderungen für Unternehmen und People and Culture Teams. Der zweite Podcast heißt Woher kommst du wirklich? Erdal lädt Menschen ein, die tagtäglich mit ihrer Herkunft und Identität konfrontiert werden und spricht mit seinen GästInnen über die Komplexität von Identität und Herkunft. So, ich hoffe, das war gut und richtig. Wenn nicht, dann hast du jetzt die Möglichkeit, mich zu ergänzen oder zu korrigieren.
Ja, das war größtenteils richtig. Also ich habe nicht als Developer oder Developer-Karriere, ich habe Informatikstudium angefangen, ich glaube 99 in Regensburg ein Semester studiert, dann bin ich nach Berlin gezogen, da war ich schon 30 Jahre, das heißt, ich habe auf dem zweiten Bildungsweg mittlere Reife und Abitur gemacht und dann später mein Studium angefangen. Und Developer war ich so aus der Not heraus, weil man damit gut Geld verdienen konnte. Aber ich hatte eigentlich so wenig Affinität zu Computer und Informatik. Ich habe das damals angefangen zu studieren, weil meine damalige Partnerin war Diplompädagogin. In der Zeit war es nicht so leicht, mit Geisteswissenschaften einen Job zu bekommen. Und sie meinte, wenn du nicht Taxifahrer werden willst, studiere irgendwas Technisches. Und ein Traum von uns war auch auszuwandern. Mhm. Und mit Informatik kann man praktisch überall einen Job finden. Das war der Grund, Informatikstudium anzufangen. Und ich habe mein Studium auch ein bisschen auch dadurch finanziert, dass ich nebenbei als Programmierer, als Entwickler gearbeitet habe.
Alles klar, spannender Weg bis zu dem Punkt, dass du jetzt AgileOS gegründet hast. Das ist nämlich unser Hauptfokus heute, weil du auch gesagt hast in unseren Vorgesprächen, wie wichtig für dich einfach Skills sind in einer Organisation. Und bevor wir da mehr in die Materie gehen, für unsere ZuschauerInnen, die vielleicht damit noch keine Berührungspunkte hatten, was genau versteht man eigentlich unter einer skillbasierten Organisation?
Darunter versteht man eine Organisationsstruktur, auch eine Kultur, die praktisch auf die Fähigkeiten der Mitarbeiterinnen aufgebaut ist. Weil im Endeffekt ist es ja meistens auf Titel, auf Rollen bezogen, ein Aufbau. Es ist meistens so hierarchisch, Aufbau, eine Pyramide, dann ganz oben ist die Geschäftsführung, dann gibt es Abteilungsleiter, jeder hat dann praktisch so seine Mitarbeiterinnen, so ist es aufgebaut. Bei Skill-Based Organization ist es praktisch die Visualisierung, dass man die Skills jederzeit sehen kann. Die Mitarbeiterinnen sind, also es ist sehr transparent, wer was kann. Es gibt so Skill-Matrix zum Beispiel, so Diagramme, wo man sehen kann, wer welche Skills hat. Alle Rollen, alle Titel sind auch Skill-based. Das heißt, es wird immer auch gezeigt, was muss ich können, damit ich die Rolle habe. Wenn ich dann Abteilungsleiter bin, dann steht, diese Fähigkeiten mit dieser Ausprägung sollte man haben. Dann kann ich das werden und das ist halt angefangen von der Struktur bis Kultur, geht es wirklich permanent darum, dass wirklich die Leute nach ihren Fähigkeiten eingesetzt werden. Und dann entsteht auch größter Mehrwert für das Unternehmen und für die Person selbst. Weil wenn ich das mache, was ich am liebsten kann, dann bin ich glücklich. Und wenn ich glücklich bin, zufrieden bin, entsteht so ein Flow und ich leiste mehr und davon profitieren beide Seiten.
Das heißt also, zum einen geht es darum, bestehende Mitarbeitende im Team zu fördern. Und auf der anderen Seite bietet das aber auch Möglichkeiten, was New Hire angeht und neue Talente. Kannst du uns da ein bisschen mehr erzählen?
Genau, bei New Hire ist ja oft so, dass dann der Bedarf kommt von irgendeiner Abteilung oder von Führungskräften oder von Team, dass man sagt, wir brauchen diese Person. Oft ist es nicht klar, was soll die Person können und gibt es vielleicht jemand in der Firma, die diese Fähigkeiten schon hat. Das ist halt eine Herausforderung für viele Unternehmen, weil sie keine Skill-Datenbank haben, wo sie keine Möglichkeit haben, das zu bewerten untereinander, weil meistens bewertet der Vorgesetzte die Skills von einzelnen Mitarbeitenden. Oft ist es angstbehaftet, weil es immer was mit Gehalt zu tun hat. Und unser System erleichtert das halt, dass man das praktisch dadurch, dass man jede Position beschreiben kann mit den Skills und man kann jede Position als offene Position bezeichnen. Dann kann gepusht werden, Nachricht zu den Mitarbeitern und ich kann draufklicken und dann sehe ich sofort, wie viel Prozent von meinen Fähigkeiten passt sich da rein. So kann ich praktisch, bevor ich eine Stelle ausschreibe, intern gucken. Und die Stellenausschreibung kann auch automatisch dann generiert werden aus den Skill-Matrizen, die Teams haben, dass die wirklich auch die Teams zeigen können, was fehlt, welche Fähigkeiten suchen sie noch.
Ich glaube, das ist ganz klar. Zusammenfassen muss mir das jetzt nicht, wie wichtig das jetzt ist, skillbasierte Ansätze einzuführen, verglichen mit, ja, sag ich mal, traditionellen Ansätzen, wenn es um Recruiting geht, wenn es um Mitarbeitende geht, wenn es um Mitarbeiterentwicklung geht. Wie ist das aber in Bezug auf Diversität, Equity, Inclusion und Belonging? Inwiefern fördert das skillbasierte Organisationen?
Naja, man muss erst mal so erkennen, was ist die Ursache von fehlender Diversität. Und das hat ja auch was sehr viel mit den Skills zu tun, beziehungsweise dass nicht skill-based gearbeitet wird. Und dadurch werden praktisch Leute eingestellt, die entweder über die Netzwerke kommen, über diesen Minimie-Effekt, das heißt, ich stelle jemanden ein, der mir ähnlich ist und mit skill-basierend arbeiten. Auch natürlich, man muss also Recruiting ändern, dass man halt eben zum Beispiel nicht die Menschen nach CV mit Foto und Namen und so weiter anguckt, sondern erstmal nach den Fähigkeiten. Ich habe in meiner Firma jetzt, auch in der letzten Firma so gemacht, dass dann erstmal so eine Online-Aufgabe gemacht wird. Die Teams, die das mitentscheiden oder die Aufgaben vorbereiten, kriegen nur die Fähigkeiten. Und die wissen, das ist eine Person, aber auch nicht weiblich, männlich, wie alt, welcher Name, sondern nur diese Fähigkeiten gibt. Und diese Fähigkeiten, basierend auf diesen Fähigkeiten, kann man praktisch eine Aufgabe, Testaufgabe machen. Wenn diese Testaufgabe bestanden wird, dann geht es weiter, dass man diese Person kennenlernt. Das heißt, es ermöglicht überhaupt, dass viele Menschen mit anderen Hintergründen sich bewerben können. Und dass halt eben nicht darum geht, ob man eine Sprache besonders beherrscht oder ob man lange in Deutschland war, sondern rein auf die Fähigkeiten. Das fördert Diversity, dass ich eben überhaupt so einstellen kann, weil ein gutes Unternehmen muss die Gesellschaft abbilden, die es da draußen gibt. Und das kann ich eher, weil die Fähigkeit hängt nicht von Herkunft ab. Deswegen ist es ein Teil. Und das andere ist, wenn jemand dann schon im Unternehmen ist, haben wir zum Beispiel ein Feature, damit können die Mitarbeitenden ihre Namen aussprechen, aufnehmen. Und dann, wenn ich mit der Person spreche, kann ich in dem Profil draufklicken, dann höre ich mir das dann, wie der Name ausgesprochen wird. Wie zum Beispiel mein Name, dein Name ist ja praktisch, zumindest in Deutschland ungewöhnlich. Dann wissen sie Erdal Ur Ahlatçe. Dann, auch wenn sie es nicht sofort können, man hat das Gefühl, es ist eine Wertschätzung, dass jemand das probiert oder sich davor das angehört hat. Und was wir auch noch haben, sind neben den Fähigkeiten die Sprachen, die visualisiert werden. Das heißt, auch wenn im Unternehmen Deutsch und Englisch gesprochen wird, kann ich visualisieren, dass ich Türkisch und Kurdisch kann. Dann kann ich anhand dessen sehen, wer spricht noch Kurdisch im Unternehmen. Vielleicht will ich eine andere Sprache lernen oder vielleicht will ich mit denen vernetzen. Und es ist noch eine Wertschätzung zu zeigen, wie viele Sprachen ein Mensch kann. Wir hatten im letzten Unternehmen Menschen, die haben 6-7 Sprachen gesprochen.
Wow.
Aber keiner wusste das. Und das kann man jetzt mit unserer Software viel leichter visualisieren und auch gucken, wer welche Sprachen spricht.
Mhm. Und ich finde das auch super wichtig, was du sagst. Vor allem gibt es ja viele Unternehmen, die ja, sich zum Ziel gesetzt haben, aus welchen Gründen auch immer, sei es jetzt als Employer Branding Strategie oder weil sie gemerkt haben, okay, Fachkräftemangel hat uns jetzt gerade richtig erwischt und beschäftigen sich aber nicht intensiv mit dem Thema und denken sich, okay, wir holen uns jetzt mehr Frauen in der Führungsposition. Das ist ja das Klassischste, womit man Diversity, Equity, Inclusion und Belonging verbindet, wenn man sich noch gar nicht damit beschäftigt hat. Und dann besteht aber im Unternehmen, also das heißt, wenn das Unternehmen gar nicht vorbereitet ist für solche Veränderungen, wenn die Führungsposition bis jetzt männlich besetzt war, kommt dann eine Frau und da wird sie oft mit dem, ja, oder innerhalb der Belegschaft so konfrontiert, ja, die wurde doch nur eingestellt, weil sie eine Frau ist. Sie wurde doch nur eingestellt, weil eben eine bestimmte Quote erfüllt werden musste. Und das, was du gesagt hast, steuert ja auch so ein bisschen gegen diese Vorurteile oder diese Annahmen, weil dann kannst du nämlich vorzeigen, hey, diese Frau wurde skillsbasiert geheiert, diese Frau hat diese Stelle bekommen, weil sie einfach krass gut ist in dem, was sie macht. Und zusätzlich dazu ist sie auch eine Frau. Und ich finde, das ist halt einfach auch ja, super zu visualisieren, damit halt genau diese Annahmen nicht bestehen, ja, die Person wurde doch jetzt geheiert, weil wir eine bestimmte Quote abfüllen müssen. Auf der anderen Seite ist es aber so, wie ist es denn jetzt, wenn ein Unternehmen, weil du hast ja auch so ein bisschen diese anonymisierte Bewerbungsprozesse angesprochen, wie ist es, wenn ein Unternehmen eigentlich gezielt darauf setzen möchte, mehr Frauen anzusprechen oder sagt, okay, wir haben uns jetzt gezielt zum Ziel gesetzt, mehr People of Color anzusprechen. Dann aber haben sie ja diese anonymisierten Prozesse. Inwiefern ja, spielt man dagegen einander, wenn man diese zwei Prozesse einführt oder diese zwei Ideen hat?
Also ich glaube, man muss nicht gezielt suchen, mhm, weil dann macht man irgendwas falsch, wenn sich die anderen nicht bewerben. Dann kann ich grundsätzlich gucken, was habe ich für einen Ruf auf dem Markt, dass sich diese Leute nicht bewerben, was habe ich für eine Kultur. Aber im Endeffekt stellt man ja Menschen ein wegen ihren Fähigkeiten. Und dass es diverse sein soll, ist ja auch, also viele denken, das muss man jetzt machen, weil das irgendjemand sich das wünscht und deswegen sucht man bewusst Frauen oder sowas. Dann müssen die Frauen auch noch beweisen, dass sie auch die Fähigkeit haben, was zwar lächerlich ist, weil die Männer, die in den Positionen sind, müssen das ja auch nicht beweisen. Ich glaube halt, dass die fehlende Diversity in einem Unternehmen eher das Problem ist, dass man fragen sollte, wie kam es denn dazu? Also was hat man da gemacht? Und nicht andersrum, dass man Diversity erstmal erklären muss oder dahin gehen muss, sondern die bestehenden Strukturen. Also ich gucke immer, also wenn ich jetzt in Kreuzberg wohne, was ja eigentlich sehr gemischt ist von Herkunft, Hautfarbe, und ich habe in so einem Haus gewohnt und es war Vorderhaus, Hinterhaus, Seitenflügel und so weiter. Ich war der Einzige mit einem türkischen Namen und jeder, der Berlin kennt, Kreuzberg kennt, wird sich fragen, wie kann das passieren? Und genau diese Frage habe ich auch gestellt und die haben auch alle geguckt, wie ist das passiert? Also das heißt eher, diese fehlende Diversität, was denn nicht der Gesellschaft entspricht, das ist ja eher das Problem. Und man muss diese Strukturen hinterfragen und nicht sagen, jetzt, ich stelle jetzt bewusst noch andere Menschen ein. Das muss man eigentlich gar nicht bewusst machen. Ich glaube, davor wurde bewusst nicht Türken diese Wohnung vergeben. Das ist, sonst würde es ja nicht passieren. Und das würde ich eher fragen. Also bei fehlender Diversität würde ich eher fragen, was machen wir derzeit? Also diese Skills, also kann das sein, dass Menschen in Positionen sitzen, diese Fähigkeiten nicht haben? Und wenn man diese Recruiting, wie ich meine, anonym macht, ich glaube, das passiert automatisch. Also wir haben in der letzten Firma waren wir sehr, sehr diverse, also wirklich komplett. Wir hatten über 40 verschiedene Sprachen gesprochen. Und Firmensprache war auf Englisch, klar haben wir erstmal die Kultur vorbereitet, aber wir haben nicht das Ziel gehabt, wir wollen bewusst Frauen einstellen, wir wollen bewusst Menschen mit anderen Hintergrund einstellen. Das kam dann automatisch, nachdem wir praktisch uns so aufgestellt haben.
Okay, verstehe. Das heißt also, eigentlich ist dieser Ansatz nicht wirklich hilfreich zu sagen, hey, wir haben jetzt neue KPIs. Bis zum Ende des Tages ist so und so viel Prozent der Führungskräfte weiblich oder so und so viel Prozent der Menschen, die in unserer Tech-Abteilung arbeiten, so und so. Sondern Eigentlich muss man an der Struktur ansetzen, damit sich eben diese prozentuale Änderung von alleine entwickelt. Okay, es ist super spannend, weil eben viele denken, wir lösen das Problem schnell. Wir machen jetzt gezielt Hiring, wir gehen auf Frauen-Networking-Events. Wir bleiben jetzt mal bei dem Beispiel natürlich, wenn es um Vielfaltsdimensionen geht, geht es natürlich nicht nur um Frauen in Führungspositionen oder in Tech. Das ist einfach nur dieser Beispiel, da bleiben wir mal dran. Da denkt man, okay, wir sprechen jetzt diese Person gezielt an. Aber wenn das Unternehmen gar nicht bereit dafür ist, dann kann ich mir vorstellen, dass diese Person auch nicht lange bleibt und auch diese Person vielleicht in ihrem Netzwerk gar nicht weitere gute Talente weiterempfehlen wird. Also das muss sich natürlich entwickeln von dem, was du gesagt hast. Das heißt, die Strategie muss innerhalb passieren. Super spannendes Thema. Du bist ja selber, wie du auch schon gesagt hast, dein Name ist nicht deutsch. Du bist selber kein deutsch gelesener Person, hast Migrationsgeschichte und bist Founder. Wie ist es denn für dich? Magst du uns deine Erfahrungen teilen, als, sag ich mal, Founder of Color in Deutschland einen Fuß setzen zu wollen? Welche Herausforderungen hat es da für dich gegeben?
Also die größte Herausforderung sind ja die Netzwerke, die man so nicht hat, und Minimi-Effekt. Also für diejenigen, die es nicht kennen, ist ja praktisch jemand, der mir ähnlich ist, ist mir sympathischer. Ich stelle ihn gerne ein, und so ist es auch mit Finanzierung. Das heißt, die Mehrheit der Venture-Kapitalisten, die Geld bei Founder ausgeben, haben einen deutschen Hintergrund, europäisch, und die verstehen sich mit den anderen besser, unbewusst. Das passiert gar nicht, dass sie das jetzt wollen. Also ich unterstelle das nicht. Aber es ist halt eine eigene Welt für sich. Und wenn man halt nicht ein Teil dieser Welt ist, das macht es schwierig. Also ich war bei vielen Veranstaltungen der Einzige, der eine dunklere Hautfarbe hatte und einen anderen Namen hat. Und da wird man auch immer so als exotisch angesprochen. Die Gespräche sind immer so, super, dass du auch bei uns bist, als wäre man so ein Exot oder als würde man nicht dahin gehören.
Diese vermeintlichen Komplimente, die aber eigentlich keine sind, sondern Mikroaggressionen dahinter versteckt sind.
Ja, weil im Endeffekt gehöre ich ja nicht dahin, also fällt das dann auf. Und das sind die Hauptprobleme. So von Herkunft her, glaube ich sogar, eigentlich hat man die besten Chancen, als Founder zu sein, weil unsere Eltern, Großeltern, die haben mir Großartiges geleistet. Mhm. Also die sind in einem Land gekommen, ich komme aus einer Gastarbeiterfamilie, ohne Deutschkenntnisse, schlechtesten Wohnungen bekommen, gar keine Möglichkeit, eigene Communities aufzubauen in den 60er, 70er, 80er Jahren, viel Rassismus erlebt. Und das ist auch die einzige Chance, sich davon zu befreien, ist ja zu gründen und auch Selbstverantwortung zu übernehmen. Und deswegen hat man die besten Chancen, wenn man aus den Familien kommt. Viele unterschätzen das, welche Stärke Familien sie haben. Und viele Menschen, die eher privilegiert sind, denen wird das in die Wiege gelegt, aber das heißt nicht, dass sie das besser können. Und ich glaube, der Zugang zum Geld ist eine Herausforderung. Alltagsrassismus, wenn man halt bei Veranstaltungen so exotisiert wird und bei Bewertung von Unternehmen oder von Arbeit, von Prozessen, oft wenn man praktisch irgendwie zu zweit ist, wir waren zu zweit Geschäftsführer, eher auf den anderen Geschäftsführer konzentriert wird, weil man annimmt, dass der das kann. Oder mir ist auch schon passiert, dass im Vorstellungsgespräch Kandidaten nicht mit mir gesprochen haben, sondern eher mit HR-Managern oder jetzt davon ausgegangen sind, ich kann gar nicht der Geschäftsführer sein. Mich kann angeguckt haben, dass wir sogar in dem Gespräch angesprochen haben. Das machen die Menschen auch unbewusst. Das kann alles passieren, ja.
Und hast du das erste Mal, als du gegründet hast, war ja 2011, ja, und danach 2020. Hast du da eine Entwicklung bemerkt? Hat sich da was geändert? War vielleicht viele dieser Situationen oder auch diese Netzwerke für dich vielleicht einfacher in 2020, weil man ja denkt, okay, es findet da vielleicht so ein Shift statt? Oder hast du das Gefühl, nee, also diese Vorurteile, Mikroaggressionen, dieses Gefühl, nicht dazuzugehören, hat sich eigentlich innerhalb dieser 9 Jahre überhaupt nicht entwickelt oder nicht geändert?
Nee, ich habe mich geändert. Und beim ersten war, die Firma hat schon existiert. Ich kam dazu, war dann Co-Founder. Ich habe praktisch Anteile gekauft, also Kredit aufgenommen. Also ich bin nicht gegründet und irgendwie Investoren gesucht. Das war ein bisschen anders. Da habe ich wenig Erfahrung gehabt. Ich habe praktisch gedacht, dass es bestimmte Sachen so gehört und ich habe mich dann an die bestehenden Strukturen orientiert. Bei der jetzigen Gründung weiß ich viel mehr, was ich möchte und ich habe auch vieles gesehen, was für mich auch so ein Bluff ist, also dass man spricht so, man bewegt sich so und so kommen die Netzwerke. Aber ich habe jetzt auch eher das Gefühl, ich muss nicht in diesen Netzwerken sein, das kann hilfreich sein, aber ich möchte das nicht. Ich will meine eigenen Netzwerke haben, die ich jetzt bei Mitarbeiterfindung, Kundenfindung, ich bin auf LinkedIn sehr aktiv, ich möchte mehr authentisch sein, ich möchte praktisch auch nicht in diesen Netzwerken sein, wo ich exotisch bin und mehr selbstbewusst sein. Und auch inzwischen gibt es auch ein sehr gutes Netzwerk mit Menschen, die auch einen anderen Hintergrund haben. Das ist mir jetzt inzwischen viel lieber und bei der ersten Gründung hatte ich dieses Selbstbewusstsein nicht.
Okay, verstehe. Das heißt also, du hast eigentlich selber aus diesen negativen Erfahrungen deinen eigenen Weg gefunden. Was würdest du denn sagen für zukünftige GründerInnen oder, ja, sage ich mal, Menschen, die gerade ihre Karriere angefangen haben, vielleicht auch im HR-Bereich und aber auch vorhaben, wirklich im Unternehmen was zu ändern, vielleicht ein Mindset der Führungskräfte was zu ändern, eben das zu machen, was du gesagt hast, ne? An der Struktur arbeiten und nicht irgendwelche Zahlen und Prozente vorzeigen. Welchen Tipp würdest du diesen Menschen geben, vor allem wenn sie eben marginalisiert sind, aus welcher Vielfaltsdimension auch immer, aber wenn du merkst, ich bin in einem Unternehmen, ich möchte was ändern, aber ich bin Teil der Minderheit. Was braucht diese Person, um diese Änderung vorantreiben zu können?
Also erstmal mehr Macht, das ist leider nicht oft möglich und ich finde, es ist natürlich leicht gesagt und ich verstehe auch, dass das oft nicht geht, aber ich würde jedem empfehlen, nicht in solchen Unternehmen zu arbeiten, wenn es geht. Also wenn man so marginalisiert ist, also ich denke, ein Viertel des Unternehmens sollte immer mit anderen Hintergrund sein, weil das auch Durchschnitt von Deutschland ist. Absolut. Und wenn das gar nicht gegeben ist, wenn 90% eher nur Deutsch gesprochen wird und auch die Führungskräfte alle so sind, das wird auf Dauer nicht klappen, weil man einfach gegenseitig keine Empathie hat. Ich kann einfach diese Lebensumstände der Menschen nicht fühlen, hineinsehen. Und ein gutes Unternehmen ist immer auch gemischt von Altersstruktur, von Erfahrungen her. Es gibt immer Junior-Leute, Senior-Leute, Experten. Also es muss ja immer so ein Geben und Nehmen sein, dann entwickelt man sich. Und wenn das nicht vorhanden ist, wird das meines Erachtens immer toxisch bleiben. Das ist so der erste Tipp, leider nicht möglich, immer die Firma zu wechseln. Und Netzwerke innerhalb der eigenen Community zu haben, ist sehr, sehr wichtig. Einfach um sich auszutauschen, was voneinander zu lernen, auch Dinge auszusprechen. Das finde ich sehr wichtig. Also wie in meinem Podcast, Woher kommst du wirklich? Da geht es eben darum, dass man halt zwei Menschen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, zumindest den anderen verstehen können, mal auszusprechen. Das kann sehr viel helfen. Und viele Menschen brauchen einfach auch Vorbilder, die das schon mal gemacht haben. Und dann kann man das ändern. Und grundsätzlich, um in einem Unternehmen was zu ändern, egal welche Herkunft, ist, glaube ich, auch sehr wichtig, nicht immer Probleme nur anzusprechen, sondern immer Lösungen vorzuschlagen und einfach anpacken und dann zeigen. Also viele machen den Fehler, die dann sehr gut sind in Analysieren und alles darstellen können. Aber das ist eher nervig auf jeden Fall, weil Probleme zu finden ist nicht die Kunst. Das können die meisten, aber eher die Lösungen zu präsentieren. Und da fehlt es. Und ich glaube, es ist oft als Geschäftsführer, ich habe lange als Geschäftsführer gearbeitet, bin jetzt auch in meinem Unternehmen Geschäftsführer, ich mag Menschen, die Ideen haben, Vorschläge machen. Also bremsen kann man immer, aber nicht immer Probleme darzustellen, weil im Endeffekt ist man als Geschäftsführer auch, hat man die Aufgabe, auch Probleme zu sehen. Aber man muss auch Mitarbeiter haben, die die Probleme lösen können. Und viele hängen da fest, dass sie wirklich viele Probleme sehen und die das auch gut begründen können, warum es ein Problem ist, aber wenig Lösungen anbieten.
Okay, ja, das ist ein wichtiger Punkt, weil aus meiner Erfahrung ist es tatsächlich auch mit sehr viel Überforderung verbunden. Wenn wir jetzt bei dem Thema bleiben, hey, ich bin jetzt in welcher Abteilung und möchte einfach eine inklusivere Organisationskultur haben und ich möchte skillbasierter hiren, eben damit ich da hinkomme. Aber allein schon dahin zu kommen, das vorzuschlagen, das heißt also, die Lösung wäre ja, lass mal skillsorientiert hiren oder lass mal schauen, dass wir unsere Organisation oder unsere Promotion-Strategie eher Richtung Skills entwickeln. Das ist ja etwas, was den meisten vielleicht auch gar nicht einfällt, eben weil du gesagt, wie du gesagt hast, weil man viel zu sehr in den Problemen drin ist, weil das Thema einfach viel zu komplex rüberkommt, weil es einfach viel zu sensibel ist und man schlägt dann immer so, ja, das und das und das müssen wir ändern und das funktioniert nicht. Und ja, kann ich verstehen, dass der Geschäftsführer dann in dem Moment natürlich auch sagt oder die Geschäftsführerin sagt, nee, also das Thema wollen wir jetzt gerade nicht besprechen. Das heißt also, dass man da einfach, ja, eben auch, wie du gesagt hast, Netzwerke hat. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt in der Abteilung bin und da was umsetzen möchte, dann eben in Netzwerken reinzugehen, vielleicht mich vorher schon mal mit HRlerInnen austauschen, die in so einer Situation waren, dann kann ich schon mal lernen, okay, wie bist du da in die Sache rangegangen, wie hast du die Kommunikation geführt, dann geht man vorbereiteter rein und was du gesagt hast, was ich super fand, ist auch dieses einfach machen. Also ich kenne auch HRlerInnen, die wirklich sammeln und dann in diesem Gespräch, was sie dann 3 Monate vorher schon irgendwie geblockt haben mit dem Geschäftsführer oder der Geschäftsführerin, um dann zu sagen, ja, können wir in unserer Stellenausschreibung den Satz reinnehmen, dass Menschen unabhängig von Herkunft und Religion bei uns angestellt werden. So, das heißt also, da holen sie sich sogar eine Genehmigung. Und ich habe selber die Erfahrung gemacht, dass ich solche Sachen einfach umgesetzt habe. Ich habe es einfach gemacht und ich wurde auch noch nie darauf angesprochen, warum hast du es gemacht oder das ist falsch, sondern wenn jemand mich darauf anspricht, hey, Andi, mir ist aufgefallen, du hast da was in der Stellenbeschreibung geändert, dann sage ich, ja. Also da gibt es ja nichts, wo man gegen argumentieren kann. Also ich kann dann sagen, ja, aber ich handle doch, wie das unser allgemeiner Gleichberechtigungsgesetz sagt. Also habe ich eigentlich gar nichts falsch gemacht. Und das heißt also, wenn ein Unternehmen jetzt skillbasierte oder sage ich mal so auf skillbasierte Organisation umsteigen möchte, um eben mehr Diversität oder mehr Inklusion zu fördern, was würdest du diesen Unternehmen oder ich sage mal so diese HRlerin oder HRler, der uns gerade zuhört und sagt, boah, ich will unbedingt, dass wir skillbasierter werden, aber ich habe keine Ahnung, wie ich diese Gespräche führen soll. Was würdest du dieser Person raten?
Meinst du die Gespräche im Unternehmen mit der Geschäftsführung?
Genau, innerhalb des Unternehmens.
Ich glaube, alle Geschäftsführer sind total begeistert, wenn man sagen würde, lass uns doch mal gucken, was unsere Leute können, unsere Talente, weil dafür zahlen wir Geld. Also es ist ja wirklich so wie eine Bestandsaufnahme. Also da würde kein Geschäftsführer sagen, nee, ich will das nicht wissen. Das ist das A und O überhaupt in jedem Unternehmen. Und das ist halt so die Fähigkeiten von Mitarbeitenden, also fehlende oder ist da, aber wird nicht gesehen. Das ist so das Grundproblem für alle Unternehmen und wo das dann irgendwann mal die Kultur beeinflusst. Weil Menschen sind unglücklich, wenn sie irgendwas machen, was sie nicht können. Menschen sind unglücklich, wenn sie nicht das machen können, was sie am besten können. Und das ist irgendwann mal, kennst du aus der HR, jeder, der zuhört, kennt das. Irgendwann kommt so ein toxischer Moment, jemand wird schlecht bewertet, ist frustriert, steckt die anderen an, dann entsteht irgendwie so eine negative Stimmung. Und deswegen sollte man schon immer Wert legen, sagen, arbeiten die Leute da und ist es auch was mit ihren Fähigkeiten zu tun? Also können sie das auch sehr gut? Weil das war für mich immer das Wichtigste, auch den Mitarbeitern also nicht unglücklich zu machen, indem ich ihnen was zumute, was sie nicht können und dann lieber schnell trennen für beide Seiten. Und ich glaube, das kann man auch der Geschäftsführung sehr gut darstellen. Und woran das oft scheitert ist, wie fängt man an, wie visualisiert man das? Weil über Fähigkeiten zu sprechen, haben die meisten verlernt. Also das ist immer so, es gibt einmal im Jahr vielleicht 360-Grad-Feedback, meistens immer kombiniert mit Gehaltsgespräche oder Kündigungsgespräche oft, wo auch die Kollegen, Kolleginnen nicht irgendwie Feedback geben wollen, weil sie Angst dann haben, was passiert mit meinem Feedback. Eher diese Skills-Thema in die Organisation reinzubringen, dass auch die Mitarbeitenden die Möglichkeit haben, ihre Fähigkeiten selber aufzulisten. Zum Beispiel so eine Skill-Matrix, dass jedes Team Skill-Matrix hat und sagt, ihr könnt das verwalten, weil ihr arbeitet zusammen, also wenn wir zusammen im Team sind, wir müssen gemeinsam ein Projekt machen, dann wäre es gut, wenn ich weiß, was du kannst und was du nicht kannst und du auch bei mir, dass wir uns auch ergänzen und ersetzen können, wenn du mal krank bist, Urlaub hast Und dafür kann man schon mit dem Skill Matrix anfangen und damit man das auch visualisiert, welche Fähigkeiten fehlen im Team, damit man sich Unterstützung holen kann. Also dass man wirklich anfängt, so Strukturen aufzubauen und das Skills-Thema nicht immer so abhängig macht mit Gehaltsgesprächen und nicht fremdbestimmt. Also es gibt immer sehr Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Also das ist Feedback. Ich schätze meinen Skill ein, ich gebe mir von 1 bis 9 eine 5, jemand anders gibt mir eine 3. Dass man halt diese Lücke zwischen Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung mit der Zeit verkürzt, das kann man machen, wenn man öfter Feedback macht und nicht immer einmal im Jahr. Und unsere Plattform bietet sowas an, das nennt sie On-the-Fly-Feedback. Auf dem Skill Matrix kann jeder draufklicken und Feedback geben. Und dann ist es so ein Training. Und das ist 360-Grad-Feedback, was wir auch anbieten. Das kann man auch anonym machen oder nicht anonym. Aber erstmal diese Kultur aufbaut und das überhaupt wirklich thematisiert, dass eben sagt, was heißt denn Skill-Based und wer profitiert davon? Also es ist nicht nur so das Unternehmen, wir wollen immer die Besten haben, sondern auch die Mitarbeitenden profitieren, weil sie das machen können, was sie am besten können und das irgendwie visualisieren können, die offenen Stellen angucken können, auch wechseln können, irgendwie ihre Positionen. Und dann, glaube ich, ist es kein Thema. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Geschäftsführer dagegen ist. Aber wenn man eben das Problem darstellt und sagt, wir haben ein Problem mit SAP, dann können wir es nicht gut abbilden. Da stehen immer die Skills, die man annimmt bei der Einstellung. Aber mehr weiß man nicht darüber. Dann wird der Geschäftsführer auch nichts wissen. Wenn man sagt, wir brauchen ein Tool, sollen wir uns AgileOS kaufen zum Beispiel, auch da würde man sagen, weiß ich nicht. Also wenn ich Geschäftsführer bin, sagen, macht das Sinn? Also nur sagen, wir können Skill-Management machen, das reicht natürlich nicht aus, sondern wirklich auch die Kultur von Skill-Based Organization und wir unterstützen auch. Also wir machen auch Beratung, wenn es notwendig ist, aber in der Regel muss man erstmal das Problem erkennen und ganz konkrete Lösungsvorschläge.
Das heißt also, wenn du sagst, ihr macht Beratung, HR-Teams, die grundsätzlich mehr skillbasiert arbeiten möchten, können auf euch zukommen und sagen, hey, das ist so die aktuelle Situation, das möchte ich einsetzen und ich brauche vielleicht so Argumentationshilfe. Da seid ihr dann sozusagen auch als Unterstützung der HR-Teams.
Genau. Okay, also cool. Es gibt auch aktuell, ich habe letztes Mal einen sehr guten langen Artikel gelesen, ich überlege, ob es von McKinsey war oder ein anderes Unternehmen, wo eben die skillbasierte Organisation als die Zukunftsorganisation dargestellt hat. Und ich habe auch eine Präsentation, die ich dann auch zeigen kann, damit man versteht, was gehört dazu, welche Kultur muss man haben, so eine psychologische Sicherheit, dass man auch sich wohlfühlt und über seine Fähigkeiten sprechen kann. Das stelle ich dar, also dass man sagt, was ist überhaupt eine skillbasierte Organisation? Wo unterscheidet sich diese Organisationsform von anderen Organisationen?
An dieser Stelle nochmal ein kurzer Shoutout an unseren Partner Instafo. Weil sie sich als Recruiting-Plattform vor allem damit beschäftigen, den besten Match zwischen Talenten und Unternehmen zu schaffen. Daher war es für sie zum Glück gar keine Frage, Love HR, Hate Racism bei unserer Message und diesem Podcast zu supporten. Also, falls ihr super Talente aus dem Tech-, Marketing- oder Sales-Bereich sucht, schaut doch gern mal auf ihrer Webseite vorbei, instafo.com.
Und ich meine, das ist ja auch genau die Frage, die man sich eigentlich stellen muss. Was bedeutet Skills überhaupt oder was bedeuten Fähigkeiten? Weil ich glaube, jeder definiert es auch anders und jeder sieht auch die Fähigkeiten anders. Du hast einen Punkt erwähnt, was ich super wichtig finde und auch super relevant finde, weil ja, wenn HR-LerInnen über Skills sprechen, dann gibt es da gefühlt so einen Katalog, ne? Ja, kommunikationssicher, akzentfrei Deutsch sprechen und so weiter. So, aber was du genannt hast als Skills ist, ich bin in einer Gastarbeiterfamilie groß geworden und es hat mir so viele Fähigkeiten gegeben, die eine Person, die diese Erfahrung nicht gemacht hat, einfach gar nicht haben kann. Und wie kann ich das in Organisationen näher bringen? Jemand, der, sage ich mal, mit 30, mit 25 sogar nach Deutschland gekommen ist und innerhalb kurzer Zeit die Sprache gelernt hat, sie ist nicht akzentfrei und das sieht man als Mangel, aber in so einer kurzen Zeit in der Lage zu sein, so eine unfassbar schwere, seien wir mal ehrlich, Deutsch ist keine einfache Sprache, so eine schwere Sprache zu lernen, zeigt nicht, dass ich irgendwie sprachlich Talent bin, sondern das zeigt ja auch, dass ich unfassbar viel diszipliniert sein muss, dass ich mein Time-Management einfach im Griff habe, dass ich priorisieren kann, damit ich in der Lage kann, in so kurzer Zeit eine neue Sprache zu lernen. Das sehen die meisten nicht. Also wie können wir als HRlerInnen diese Fähigkeiten sichtbarer machen und das immer nicht als Mangel zu sehen. Wenn ich einen schweren Namen habe, dann ist es kein Mangel. Wenn ich eine alleinerziehende Mutter bin, dann ist es keine Schwäche, sondern es sind unfassbar krasse Fähigkeiten, die da mitkommen. Wie können wir HRlerInnen genau das fördern und diese Skills sichtbarer machen?
Also zum einen, das sind halt auch Skills, die vielleicht vordergründig nicht gesehen werden, was du gesagt hast. Die Möglichkeit zu geben, dass man selber seinen Skill-Datenbank anlegen kann. In keiner Firma gibt es das, diese Möglichkeit. Das wird immer fremdbestimmt. Und das ist zum Beispiel bei AJLO möglich, dass ich in mein Profil gehe und sage, ich kann das und das. Und das andere dann sehen und sagen, ah, das wusste ich gar nicht, dass andere steht, das und das kann. Das andere ist mit den Sprachen, dass man auch sagt, ich kann Kurdisch. Man weiß nie, wofür man es braucht. Aber wenn ich dann auf dein Profil gehe und sage, wow, das ist interessant. Also wir hatten jetzt bei einer Firma, die haben das gemacht und haben alle ihre Sprache eingegeben. Und dann gibt es so einen Chart, wo man sehen kann, welche Sprache wird am meisten gesprochen und welche Person spricht die meisten Sprachen. Und dann waren sie alle so baff. Da war eine Frau, türkisch mit Kopftuch, die meisten Sprachen gesprochen hat. Und da sieht man auch diese Vorteile, dass sie es nicht gedacht haben. Und das zeigt natürlich auch, sie ist sprachbegabt. Also die Fähigkeit ist nicht türkisch oder kurdisch oder andere Sprachen, sondern die Fähigkeit ist Offenheit, dass sie Sprachen gelernt hat und eben diese Sprachbegabtheit. Das heißt, sie könnte auch eine andere Sprache schneller lernen und sie ist eine offene Person und sie kann auch hat interkulturelle Kompetenz, weil sie Sprachen spricht, muss sie auch irgendwie Bezug zur Kultur haben. Und das alleine, diese Möglichkeit zu geben, das zu visualisieren, ohne Wertung und ohne zu sagen, das braucht man aber gar nicht, weil man weiß ja nie bei den Fähigkeiten, wann man das braucht. Also in der Regel braucht man das in dem Moment, wenn man ein Problem hat und sagt, ups, wer kann das? Ja. Und nicht irgendwie Leute weiß, also die alles können und dann entsteht ein neues Problem und dann weißt du nicht, wer das kann, weil du hast ja nur Leute eingestellt mit den Problemen, die du schon kennst, aber nicht Probleme, die du noch nicht kennst. Und das kann natürlich helfen. Klar setzt es auch voraus, die Fähigkeit, das zu lesen. Mhm. Also wenn ein Führungskraft oder HR-Manager nicht in der Lage ist, diese Vielsprachigkeit als Vorteil zu sehen, als Offenheit zu sehen, als Begabung zu sehen, da kann natürlich kein System das machen. Ja. Aber von System her kann man erstmal das sichtbar zu machen, die Fähigkeiten. Und diese Möglichkeit zu haben, zeigt das doch. Also ich habe auch früher in dem letzten Unternehmen, jetzt sind wir noch klein, so Workshops gemacht, Market of Skills haben wir das genannt. Also so wie ein Markt und dann gibt es eine Theke. Was habe ich auf meine Theke? Also diese vordergründigen Skills, ich kann Java programmieren, ich kann das und das habe ich studiert. Und was habe ich unter der Theke? Das heißt, ich kann Fußball spielen, ich kann nähen, ich kann andere Sachen machen. Und da ist man toll überrascht, dass da Fähigkeiten sind, die man nie gedacht hätte, dass eine Person das hat. Und ich kann mich erinnern, so viele Überraschungsmomente, wo ich sage, wow, das hätte ich jetzt aber nicht gedacht, dass du das kannst. Oder hier in diesem Projekt hat mir jemand gebraucht, der das kann. Und das ist halt sehr interessant, weil es gibt Software, die sehr gut mit Word umgehen können, die sehr gut schreiben können. Und diese Person könnte bei Content Writing zum Beispiel helfen. Und deswegen braucht man halt die Möglichkeit, überhaupt sichtbar zu machen.
Ja, absolut. Ich glaube auch, dass diese Sichtbarkeit das Wichtige ist, weil, oder zumindest auch die Verantwortung meiner Meinung nach, also uns HRlerInnen ist, da offen gegenüber zu sein, ne? Weil ich persönlich meine Karriere in Anführungsstrichen als HRlerin gestartet, vor 9 Jahren, da hätte ich mich doch niemals getraut, zu sagen, dass ich Persisch spreche und lesen und schreiben kann, irgendein Skill von mir ist. Ne? Da habe ich immer gedacht, ja, wen interessiert das denn so? Ich muss doch die deutsche Grammatik können, ich muss doch Genitiv und Dativ auseinanderhalten können. Aber jetzt bin ich schon so jemand, dass ich sage, weißt du, wie schwer das ist, diese Sprache von rechts nach links zu lesen? Wenn ich in der Lage bin, innerhalb von Sekunden das so zu switchen, einen Text von rechts nach links zu lesen und dann einen deutschen Text von links nach rechts zu lesen, dann glaube ich, dass ich in der Lage bin, auch viele andere Sachen zu machen. Und ich glaube, das ist den meisten leider gar nicht bewusst. Und auch beim Thema Elternsein, ne? Das ist ja auch so vor allem im Hiring oder wenn es darum geht, jemanden zu promoten, wenn du eine Mutter bist oder wenn du ein Vater bist, dann ist das so, ja, ist die Person denn jetzt wirklich committed für unser Unternehmen? Und dann fällt dir so direkt 10 Sachen ein, die negativ sind, die gegen diese Person sprechen. Ich glaube, wir brauchen vor allem im HR diesen Mindset-Switch, damit wir das den ManagerInnen, Hiring-ManagerInnen oder halt People-ManagerInnen mitgeben können, zu sagen, lass uns mal schauen, all diese ganzen Schubladen wo wir diese Leute reinstecken, all diese ganzen Annahmen, all diese Vorurteile, die wir haben, die müssen wir eigentlich in der Lage sein, mal positiv umzuformen. Ne? Wenn ich jetzt eine alleinerziehende Mutter sehe und mir fallen direkt 10 Sachen ein, warum ich sie nicht einstellen sollte, warum fallen mir denn nicht 10 Sachen ein, warum ich sie erst recht einstellen sollte? Weil was für ein Multitasking-Fähigkeit diese Frau hat, das kann ich euch sagen, das kann kein anderer, der halt nicht in dieser Lage war. Und ich glaube, das ist halt etwas, was wir HR-Leitern dann erstmal erkennen müssen, wie du gesagt hast, das auch visualisieren müssen und den Mitarbeitenden auch einfach ja diese Signale senden zu können. Du darfst auch diese Sachen als deine Fähigkeiten nennen. Und wie du gesagt hast, die kurdische Sprache wirst du vielleicht in deinem Alltag nicht benutzen, aber die Tatsache, dass du diese Sprache sprechen kannst, ist doch schon ein Talent. So, und das ist, glaube ich, etwas, was uns immer schwerfällt, weil wir sind festgefangen in diesen Fähigkeiten, die wir kennen, auch das Thema Minimi-Effekt, was du gesagt hast, super wichtig, ne? Weil ich kenne es einfach nicht anders, so nach dem Motto, ein Manager muss oder eine Managerin muss die und die Talente haben, muss in dieser Universität studiert haben und alles, was nicht in diesem Rahmen reinpasst, ist halt falsch oder nicht richtig. Das heißt also, wir geben uns gar nicht die Möglichkeit, Skills zu erkennen, die da sind. Und ich glaube, da müssen wir ansetzen. Und daher bin ich sehr dankbar, dass es halt auch genau solche Tools gibt, die HRlerInnen damit unterstützen, weil ich kann als HRlerin nicht einfach eine Excel-Tabelle nehmen und gucken, ich schreibe mal jetzt mal runter, was für Skills wir gerade im Team haben. Ne? Und ich glaube, da ist es einfach wichtig zu verstehen, warum brauchen wir bestimmte Tools. Und daher bin ich sehr froh, dass wir heute darüber gesprochen haben. Ich habe eine Frage an dich, und zwar haben wir das in unserem Podcast, dass wir gerne diese Kategorie reinnehmen, nett gemeint, aber trotzdem scheiße. Damit ist halt, hattest du ja schon das Thema Exotik so ein bisschen angesprochen, ne? Wenn jemand dir vermeintlich was Tolles, ein tolles Feedback gibt, aber eigentlich genau das Gegenteil ist. Hast du da ein Beispiel, fällt dir da was ein, was du mit uns teilen möchtest?
Ja, ich glaube, dass also diese Interesse exotisieren von Menschen oder was auch diese Idee von Vielfalt zu zeigen auf eine Landkarte zum Beispiel, also eine Weltkarte, auch nett gemeint, aber viele Leute verwechseln auch zum Beispiel Menschen wie ich oder du. So auf einmal ist es bei dir Iran, ob du aus Berlin bist oder ich komme aus Niederbayern und dann auf der Karte, damit es gut aussieht, aber eigentlich hast du auch türkischen Hintergrund. Wo soll man denn hin? Das heißt, oder Menschen, die schwarz sind, sagen, dann müsst du doch so, wir haben auch Afrikaner, und sagen, aber ich war noch nie dort, also ich bin nur schwarz und das ist so ein bisschen nett gemeint, aber eigentlich ist es auch gar nicht so wichtig. Also das heißt nicht, also diese Weltkarte rausziehen und immer wieder sehr herkunft oder auch nett gemeint ist zu sagen, also wenn weiße Männer sagen, wir sind sehr diverse, bei uns arbeiten aus 40 verschiedenen Ländern und dann guckst du und alle sind halt auf der untersten Ebene. Das ist halt nicht Diversity. Also mein letztes Unternehmen war das auch auf allen Ebenen und das war mir auch sehr wichtig. Sonst ist es halt überhaupt kein Diversity. Es ist auch kein Vielfaltsland, wenn du sagen würdest, also ich gebe mal ein Beispiel, ich war in Kapstadt, Südafrika und da gibt es auch Viertel, wo das noch sehr weiß ist. Also es war sehr lange Apartheid-Staat. Und weil das irgendwie der Staat gesagt hat, also man muss bestimmte Anzahl von Mitarbeitern haben und dann geht man in ein Restaurant und alle Kellner sind schwarz, alle Gäste sind weiß. Da kann ich nicht von Vielfalt reden. Es ist halt keine Vielfalt da. Ja. Also die Gäste sind alle weiß und das ist nur, weil das jemand bedient, heißt es nicht, dass das vielfältig ist. Auch da nett gemeint, aber schlecht umgesetzt und genau.
Ja, vielen Dank, vielen lieben Dank, Erdal, dass du dir die Zeit genommen hast und uns dieses so wichtige Thema näher gebracht hat. An unsere ZuschauerInnen, falls ihr schon mal skillbasiert gearbeitet habt, dann gebt uns doch gerne ein Feedback. Wie war das bei euch? Wie habt ihr gestartet? Und falls ihr gerade damit starten möchtet und Struggle habt, dann lasst uns auch da gerne ein Feedback zukommen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Das war wieder eine Folge von Printen, Chai und Praxistipps. Vielen Dank fürs Zuhören, sagen Yvonne Kalthöfer, Andische, Ibrahim Nejat und das gesamte Team von Love HR Hate Racism. Alle Infos zur Initiative und tollen Merch findet ihr auf unserer Webseite und in den Shownotes. Ein besonderer Dank geht an unsere Producerin der Herzen, Carolina Hinrichsen und Rethinking Places. Wir hören uns in 2 Wochen, wenn es wieder heißt Printen, Chai und Praxistipps. Ciao.